Zwölftes Kapitel. Wie viel Bittsteller sind noch draußen? Fürst Piretzta wendet sich dem Diener zu und wischt die Nässe vom Gesicht. Schwer, allen gerecht zu werden. Und die Mittel sind beschränkt. Ja, wenn man etwas geben soll, gibt es festgeschlossene Finger. Nur manch Armer bringt sein Schärflein willig dar. Fürst, mit den Wartenden wirst du heut nicht fertig. Einer ist dabei, der sieht aus, als ob er etwas bringt, hat sich aber ganz bescheiden hinten angestellt. Der Diener wagt nicht. Diesen nimm zuerst herein. Piretzta hätte zwischen allem Kram gerne Leichteres gehört. Lass ihn ein und sag den anderen, sie möchten warten. Der Diener eilt hinaus. Bitte, du möchtest kommen, der Fürst erwartet dich. Wieso? Ich kam zuletzt. Es ist Isremia, der sehr früh aufgebrochen war. Ich will nicht bevorzugt werden. Das ist kein Vorzug, du bist doch angemeldet, mogelt jener. Warnend hebt Isremia einen Finger, aber ihm ist's recht, wenn er vorgelassen wird, dann kann er heute noch zurück nach Bethlehem. Er tritt ein. Der Fürst steht auf, was er nicht bei jedem tut. Womit kann ich dienen? Darf ich deinen Namen wissen? Vaterland? Wo kommst du her? Verzeih, ich horche dich nicht aus, bloß muss ich alles wissen, sonst kann ich ja nicht helfen. Isremia nimmt, sich dabei verneigend, den ihm angebotenen Sitzplatz ein und zieht aus seiner Gürteltasche eine Rolle vor. Hier, mein Fürst, die Rolle meines Vaters. Du hast ihn sicher noch gekannt. Er legt sie auf den Tisch. Beim Lesen sieht Piretzta den Besucher prüfend an. Rollen können ja gestohlen, Verstorbenen abgenommen worden sein, und ist's nicht ausgemacht, dass jeder Überbringer ihm die Wahrheit sagt. Verzeih, dieser Rolle nach wärest du der Sohn des Verstorbenen Isremia Fardachai und dessen Frau. In den Wirrnissen der letzten Jahre sind manche Brüder ausgewandert, verstorben und kamen andere mit einer Rolle. Natürlich jetzt, nachdem es sich herumgesprochen hat, der ungerechte Richter ist verbannt. Das klarzustellen ist sehr schwer. Ich lasse jeweils an dem fremden Ort der einst Geflüchteten erst alles prüfen. Ich bewundere deinen scharfen Sinn. Zwar komme ich als Bittender, aber nicht für mich, höchstens wegen einem guten Rat. Meine Bitte gilt Naemi, dir bekannt. Ich fühle mich für sie verantwortlich. Nimm dich ihrer Sache früher an, als sie an der Reihe wäre. Hier. Wie bei Hanea entnimmt er einem Beutel eine Menge Geld. Ein Beitrag für die Ärmsten. Davon brauchst du für Naemi nicht zu sorgen. Das tue ich. Der Jerusalemer ist mit Recht erstaunt, noch mehr erfreut. So viel willst du opfern? Kannst du das entbehren? Ich meine, Wer bloß aus großer Fülle gibt, der hat nicht viel gegeben. Deiner Rolle nach bist du ein Kaufmann? Ja, wie mein Vater es geworden war. Im Umriss berichtet Isremia seiner Eltern Weg. Hast du einmal Zeit, so komm nach Bethlehem. Ich bleibe ein paar Wochen dort, bis ich weiß, wo ich mich niederlassen kann. Wo könnte ich wohl hier ein Handelshaus errichten? Wenn du es schaffen kannst und wie die Dinge liegen, würde ich dir raten, dich in Michmas anzukaufen. Noch liegt unser Volk darnieder, allein. Dort geht die fremde Straße durch, da hast du besseren Kontakt. Wäre es dir möglich, so errichte in Jerusalem ein kleines Nebenhaus. Macht jetzt auch Isremia. Ich danke dir für deinen guten Rat. Nun, Naemi, wann kommt sie an die Reihe? Beretzta seufzt. Von mir aus gleich, bloß oft wie die Obersten, so auch das Volk. Was würde ich nicht alles hören müssen, wenn ich... Du musst bedenken, dass die Ältesten ein Wörtlein mitzureden haben, und da... Noch ein langer Seufzer. Wann könntest du die Ältesten versammeln, wenigstens die rascher zu erreichen sind? Ich käme her und glaub es mir. In der Fremde lernt man mehr als nur die eigene Sprache. Sie brauchen nicht zu wissen, dass ich vorher bei dir war. Zu deren Gunsten, angemerkt und nicht, dass wir hinter einer Lüge uns verschanzen wollen. Das wäre mir auch gar nicht recht, obwohl, nun ja, manchmal ist das Schweigen angebracht. Einige sind gut. Selemich, Altrat von Jerusalem, Laban, Oberster im Altrat, Herias, auch hier von der Stadt, und Sinehas, Ältester von Emaus und noch etliche. Du erkennst sie leicht. Natürlich sind von allen Stämmen einige sehr brav. Die meisten? Fragezeichen, lieber Isremia. Die lernten wir ja kennen, und diesen hätte ich ein letztes Wort des Vaters auszurichten. Nun, Judas Älteste wären in 3 Tagen da, doch zieh ich die anderen Ältesten hinzu. Die Boten sind schon abgesandt und ist möglich, dass sie heute in 2 Wochen kommen, wie ich es vorgeschlagen habe. Auf jeden Fall findet die Versammlung statt, auch wenn nicht alle kommen. Der Termin käme mir gelegen. Bis dahin wird die 2. Karawane eingetroffen sein. Findet die Versammlung schon am Vormittag oder später statt? Schon früh, bis mal alle unter einen Hut zu bringen sind. O weh, da kann ich schwitzen. Ich schwitze jetzt schon mit, lacht Isremia heiter. Nun noch, dein Diener sagte mir, in der Nähe hätte ich ein gutes Unterkommen. Ja, jene Herberge, in der Abraham nach einer Sage einst gewesen sei, als er auf dem Weg zur Opferstätte war. Der Batrahof. Hast du jemand, der mich hinbegleiten könnte? Sicher ist es gut, sich anzumelden. Sonst nicht. Immerhin, es werden beinahe alle Ältesten im Batrahof sich treffen. Hast du vorbestellt, kann dir nichts zuwiderlaufen. Draußen warten noch sehr viele. Darum will ich gehen. Ansonst, ich hätte gern mit dir geplaudert. Ich mit dir auch. Der Fürst erhebt sich wieder. Seit langem bist du mir das erste Licht, an dem ich mich erwärmen konnte. Darf ich, der Jüngere, dir einen Rat erteilen? Schon angenommen. Mach's mit denen, die nicht sauber sind, am kürzesten. Leutselig sein ist gut, aber nicht in jedem Fall. Dann heißt es gleich, den kann man um den Finger wickeln. Auch scharfe Worte können helfen. Genau, nur wisse das. Scharfe Worte gab es bei dem Richter. Würde ich das tun, bloß hie und da, dann hieße es, der ist auch nicht besser. In Umbruchszeiten ist's nicht leicht zu handeln, wie man möchte. Verstanden, nickt Isremia. Ein warmer Händedruck von beiden Seiten. Im Batrahof, der noch seinen alten Namen hat, in Klammer später wird er ihn verlieren, findet Isremia, was ihm dienlich ist. Er bezahlt den Wirt, der entgegenkommend ist, im Vorhinein und mietet in den Ställen einen Platz. Weißt du, sagt er, ich komm mit meinen Tieren, da wirst du staunen. Das Maultier heute ist geliehen. Ist recht, Herr, wenn du kommst, ist alles vorbereitet, kannst dich auf mich verlassen. Isremia ist am Abend wieder bei den Seinen. Er staunt. An einem Tage sind ein großer Stall und eine weite Hürde fertig. Seid ihr Zauberer? Fragt er seine Leute. Dein Verwandter, Herr, sagt der Karawanenleiter, hat seine Knechte abgestellt und Maurer hier vom Ort hinzugeholt. Wir müssen noch zwei Ställe bauen. Den zweiten Zug bringen wir nicht unter. Veranlasse es, die Helfer schicke abendher zu mir, damit sie ihren Lohn bekommen. Sieh zu, dass ihr für euch ein Haus errichten könnt. Das Feld kaufe ich, es soll zur Weide dienen. Denn die Tiere bleiben unter deiner Obhut hier. Er berichtet, wo er sich in Kürze niederlassen kann. An jenem Tag, als die Gebäude fertig werden, trifft die zweite Karawane ein. 30 stattliche Kamele, kräftige Maultiere, die beladene Wagen ziehen, und einen, der die Leute wundern macht. Er ist mit 4 weißen Pferden herrlich aufgeschirrt, bespannt. Als Ruth die edlen Pferde sieht, geht sie auf sie zu. Natürlich gab es in Ar Moab gleichfalls Pferde, nur nicht allzu häufig, und ein weißes hatte sie noch nie gesehen. Achtung, ruft Isremia laut. Mädchen, du weißt nicht, mit ihnen umzugehen. Sie sind zwar zahm, immerhin. Ruth sieht Isremia ruhig an. Tiere spüren, wie man es mit ihnen meint. Schon steht sie am linken Leitpferd, streichelt dessen Nüstern und küsst es auf die Stirn. Der Lenker ist perplex. Eine Frau und solchen Mut. Er springt vor. Herr, dieser Frau kannst du alle Zeit vertrauen. Wer das vermag, ein ihm fremdes Tier zu streicheln, und es wehrt sich nicht, der hat ein gutes Herz. Das habe ich schon selber festgestellt, lacht Isremia, während Ruth die anderen Pferde streichelt. Auch Boas kam hinzu und sagt zu Isremia, wen ein Engel leitet, der kann Tiere zähmen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie sich zu einem Löwen setzt. Oh nein, erwidert Ruth, es ist ein Unterschied, Tiere bei den Menschen oder wenn es Wilde sind. Die haben Angst vor Menschen. Aus Angst greifen sie dann an oder fliehen. Du hast den Engel schon mal angedeutet, sagt Isremia. Erzählt mir doch, wie das gewesen ist. Heliana weiß es. Meine Mutter hat es ihr gesagt. Sie war sehr aufmerksam und von Naemi lässt sie sich belehren, wenn du nicht zu Hause bist. Sie wird sich freuen, wenn sie dir berichten darf. Meine Liebe, wo ist sie denn? Sie lernt Kuchen backen. Mit einem Blick auf Ruth, die zu Naemi geht, fragt Boas, wie ist's in Griechenland? Haben da die Männer auch mehr Frauen? Er gibt sich Mühe, sich nicht zu verraten, denn vorhin ist Remias Angst um Ruth. Wer weiß? Dieser lächelt insgeheim. Allgemein tut man das nicht. Und wenn, so bleibt die Hauptfrau stets die einzige. Die anderen sind zur Unterhaltung da, wenn der Hausherr Gäste hat. Ich bin wie du ein Israeli und mehrere Frauen geziemt uns nicht. Auch widerstrebt es mir persönlich. Ihm entgeht das tiefe Atmen nicht, tut aber so, als ob er es nicht merkt. Man kann Gutes stiften, wenn man will. Isremia sagt Naemi nicht, dass er ihre Sache stark vorangetrieben hat. Er wartet, was die Versammlung mit den Ältesten ergibt. Ihr würde er am liebsten sofort alles geben. Doch der Fürst hat recht. Jeder Älteste machte für den eigenen Stamm zuerst die Forderungen geltend. An sich verständlich. Morgen ist der Tag. Isremia lässt die Pferde schirren, nicht in einer Reihe, wie in Griechenland die Sitte ist. Judas Städte sind so klein, die Gassen schmal, besonders in Jerusalem. Schade, sagt Ruth, die mit Interesse sieht, wie man die Gespanne richtet. Ich würde gern mitfahren. Mein Vater hatte ein paar Pferde, nur nicht so schön und keine weißen. Heliana nickt Ruth zu. Ich bin oftmals mitgefahren. Es ist ganz wunderschön. Man fliegt dahin, beinahe wie ein Vogel in der Luft. Steigt auf, lockt Isremia. Wir fahren eine Runde. Das lässt sich Ruth nicht zweimal sagen. Wie ein Wiesel ist sie oben. Das musste ich erst lernen, sagt Heliana. Und du kannst es gleich. Liebevoll schlingt sie einen Arm um Ruths Nacken. Ach, wenn ich lenken könnte, was für ein Gefühl muss es sein, die Pferde zu bewegen. Schwärmerisch sieht Ruth nach vorn, wo der Wagenlenker steht. Das wage nicht, warnt Heliana. Die klugen Pferde merken, ob ein Kundiger sie lenkt oder einer. Der nichts davon versteht, weiß ich. Isremia setzt sich zwischen beide Frauen. Schon lässt der Lenker seine Pferde los. Hui, es geht dahin. An des Wagens Innenseite sind Plätze angebracht und Griffe, um sich anzuhalten. Eliana benutzt sie auch. Ruth steht auf, stellt sich hinter den Wagenlenker und sieht zu, wie er die Zügel führt. Ruth dankt, als sie ausgestiegen sind. Das wäre eine Fahrt bis nach Armo ab. Kannst du nun schon lenken? Scherzt Heliana. Wo denkst du hin? Doch ich würde es gern lernen. Frag den Lenker, meint Isremia lustig. Er fängt mit Maultieren an. Die sind leichter einzuzügeln. Mit Zweien, liebe Ruth. Selbst ich überlasse ihm das Viergespann. Wirklich? Ruth wird brennend rot. Als es Naemi hört, schüttelt sie den Kopf. Sie hätte nie gehört, dass Frauen Wagen lenken. Auf Eseln reiten, ja. Boas zankt. Wärst du meine Frau da? Noch bin ich's nicht, doch ich probiere es. Man nimmt ihren Eifer absolut nicht ernst. Isremia ist schon abgefahren. Auf guten Wegen lässt der Lenker seine Pferde springen. Aber wie in Griechenland, wo die Wege dafür zubereitet sind, geht's hier nur bei kleinen Strecken. Was für ein Land, fragt er. Nicht mal ordentliche Wege gibt es hier. Das wird bald besser, beruhigt ihn sein Herr. Auch Griechenland ist nicht an einem Tag geworden, wie es heute ist. Mein Vaterland ist klein und nicht sehr reich. Würde unser Ahnherr, in Klammer Abraham, der Begründer unseres Volkes, heute leben, da sähe es ganz anders aus. Achtung, ruft er plötzlich, rechts kommt eine Schlucht. Isremia hat mit Absicht sein Gespann geschmückt. Eindruck ist oft schon Erfolg. Das merkt er, als einige Älteste mit ihren Eseln im Batrahofe mit dem Wirte zanken. Der zuckt die Schulter. Er hält von denen nicht sehr viel, hat selbst die schwere Zeit verkosten müssen. Die Uneinigkeit der Ältesten war ihm stets zuwider. Wer hat das auszubaden? Das Volk. Oh, Geduld, ruft er, es kommt jeder an die Reihe. Ein Knecht bringt die Esel in den großen Stall. Als er und allesamt das herrliche Gefährt des Isremia sehen, fallen ihnen bald die Augen aus dem Kopf. Ein Fremder, ein König. Das Gemurmel breitet sich im ganzen Hause aus. Jeder kommt herzugelaufen. Doch nur der Wirt eilt auf Isremia zu, mit tiefem Neigen. Nun verstehe ich, dass für deine Tiere ein Sonderplatz in meinen Ställen nötig ist. Sind sie aus Griechenland? Die beste Kammer ist für dich bereit, auch für deinen Lenken extra eine. Die anderen, wispert er mit schiefem Blick auf ein paar Älteste, die mit sauren Mienen und mit Gemurre starren, mögen in den Sälen schlafen, gut genug für die. Sag das nicht laut, es könnte deinem Hause schaden. Recht hast du aber, groß aufgeputzt und innen hohl. So waren sie, als die Eltern fliehen mussten. Der Wirt bringt ihm das Essen auf die Kammer. Der Lenker, etwas eingeweiht, geht in die große Essensstube, um zu horchen, wie die Meinung ist. Darin geht es heftig zu. Was will der Fremde, wo wir morgen uns beraten? He, Wirt, wer ist der denn? Von mir aus kommt Perezta nicht ans Ruder, wir wären alle abgeschafft. Langsam, sagt ein Bedächtiger, niemand eignet sich so gut, die Karre aus dem Dreck zu ziehen, als gerade er. Alles trägt der Lenker Isremia zu und beschreibt ihm jeden ganz genau. Und so kommt der Morgen. In der Frühe war Perezta zum Gebet gegangen. Nun wartet er, was werden wird. Allmählich füllt sich der Beratungssaal. Einige lassen auf sich warten und verraten somit ihren Sinn. Isremia hatte noch am späten Abend ihm berichtet, was sein Mann und er erkundet hatten und gesagt: Ich komme als der Letzte. Nun sagt der Älteste von Samaria, der ärgste Feind: Fangt schon an, aus der Versammlung wird ja doch nichts werden. Wirst sehen, wie es wird, entgegnet Laban scharf. Als Oberster der Ältesten kann er jeden rügen, wer mit Absicht randaliert. Der Fürst steht auf. Ich danke euch, liebe Brüder, dass ihr gekommen seid. Ich warte noch auf einen Gast, der uns bereits sehr dienlich war. Passt bloß auf, grollt der Samariter seinem Nachbarn zu. Das ist der Fremde. Na, da kann der Fürst sich gratulieren, was ich unternehmen werde. Kaum ausgeredet, tritt Isremia ein. Verzeih, wendet er sich an den Fürsten. Ich komme etwas spät, hoffe aber, dass die Versammlung erst begonnen hat. Schon hört man murren. Ich protestiere. Ein Heide hat hier nichts zu suchen und wäre er der Pharao. Was will der Fremde hier? Geht es nicht um unser Volk? Verrat! Schwirrt es durcheinander. Laban hebt die Hand. Älteste, wir sind Männer und keine Kinder. Durcheinander reden gibt es nicht. Wer etwas sagen will, der melde sich, wie es bei uns Sitte ist. Und gleich im Vorhinein, ich warne jeden Störenfried. Mir selbst ist der Fremde unbekannt. Bin jedoch der Ansicht, dass ihn einer schickte, der uns in der Trübsal unseres Volkes hilft. Wartet doch erst ab, was sich mit ihm ergibt. Das hilft zunächst. Bis wir eine gute Straße finden, sagt Peretzta traurig, die uns eint, uns zum Aufstieg bringt, wird mancher Streit zu schlichten sein. Bitte sage deinen Namen. Er sieht Isremia an, damit alle wissen, wer du bist. Mein Name nützt den meisten nichts, geht Isremia taktisch darauf ein. Ich heiße Isremia, Sohn eines eingesessenen Israelen, dessen Ahnen schon dem Mose dienten. Genügt euch das? Ein Israeli kommt nicht wie ein Heide mit reichem Kleid und mit 4 Pferden. So hat er sich im Batrahof uns vorgestellt, geifert einer. So? Vorgestellt? Fragt Isremia. Vorgestellt habe ich mich nicht. Keiner kam zu mir. Den Wirt bloß habt ihr angestochen. Ich sehe aber hier und da und dort, zeigt er auf mehrere, kostbarere Kleider, als das meine ist. Seid ihr daher Heiden? Das ist was anderes, giftet sich der Jesreeler. Das Volk soll wissen, wem es zu gehorchen hat. Ach, spottet Isremia, mit Prunk knechtet ihr das Volk? Und wo ist eure Hilfe für die Armen, die flüchten mussten? Mache du erst mal die Tasche auf statt deinen Mund, tobt einer. Genug, droht Laban. Ich hörte, ein Fremder hätte eine große Summe hergegeben, freiwillig. Er blickt auf Isremia. Beinahe meine ich, dass du der Fremde warst. Abgekartet! Der Samariter fuchtelt wild. Ihr macht mich nicht dumm. Behalte deine Bosheit. Herias, der Älteste von Jerusalem, steht auf. Wie manche zugegeben haben, kam der Fremde gestern Abend an, also kannten wir ihn nicht. Ob der Fürst, das weiß ich nicht. Wenn jedoch, und er hat den uns noch Fremden eingeladen und zugelassen, so glaub ich gern, dass es für uns zum Nutzen wird. Haltet endlich die Versammlungsordnung ein. Das Wichtigste von allen Punkten ist zuerst die Einigkeit, nicht bloß unter uns, wo es leider mangelt. Es gilt, dass unsere Stämme einig werden. Wir haben uns schon allzu lang zu sehr zersplittert. Um dem Volk zu dienen, bedürfen wir ein einheitliches Regiment. Fürst Peretzta aber nicht, ruft ein Störenfried. Isremia sieht den Alten, dessen Griesgram das Gesicht zerfurcht, belustigt an und Laban sagt. Noch wurde keiner aufgestellt, ganz unabhängig meiner Meinung, ob mir jemand einen besseren zu nennen wüsste, als es Fürst Peretzta wäre, der so gut als möglich jedem Stamm Gerechtigkeit verschafft. Da sahen wir Anberaba, der uns ins tiefe Elend warf, schreit der Jesreeler. Dann vergiss es nicht, dass Berabba von deinem Stamme ist und sich in die Zentrale eingeschmuggelt hat, unter Hilfe eurer Ältesten. Deine Hilfe war ja auch dabei. Das sitzt. Man zieht die Köpfe wieder ein. Herias hat den ersten Punkt herausgehoben, fängt Laban an. Wir wählen einen Obersten, der von je einem Ältesten, der 12 Stämme unterstützt, das Regiment erhält. Sagen wir erst auf 3 Jahre. Der Fürst hat mit Unterstützung lichtgesandter Helfer. Laban meint die Engel, während einer zwischenmurrt. Ach, der Fremde ist auch lichtgesandt? Und was bedeutet das? Berabba zu Fall gebracht. Übergeht Laban das Geschwätz. Ich kann für die Wahrheit zeugen. Deshalb sind wir, die dabei gewesen sind und in Bethlehem das Wort des Herrn empfingen, einig. Fürst Peretz Tavert, sagen wir zunächst, der Oberste des ganzen Volkes. In 3 Jahren wird sich zeigen, wie er uns regiert. Dann ist eine neue Hauptversammlung fällig und man wird sehen, was nötig ist zu tun. Wer ist für Peretzta? Mehr als die Hälfte aller Ältesten steht auf. Einige heben wild die Hände. Protest! Es sind mehrere zu nennen, über die das Pur entscheidet. Ich lass den Priester holen, hält Laban das Geschwirre wieder auf. Bis er kommt, nennt jene, die ihr statt Peretzta haben wollt. Laban sendet den Versammlungsdiener fort. Der Hauptpriester von der Synagoge hatte sich bereit gehalten. In kurzer Zeit trifft er ein. Indes nennt, was wirklich abgekartet war, der Jesreeler seinen Fürst von Manasse und der Samarite den von Naphtali. Berezta sagt sarkastisch: Nennt alle Stämme Fürsten. Oder denkt ihr, dass ich gern die Lasten schleppe, die ihr auf meine Schultern legt? Für das Volk will ich die Bürde auf mich nehmen, nicht für euch. Schreibt gleich alle Zettel aus. Dann mag Gott durchs Pur bestimmen, wen er zur Führung vorgesehen hat. Man ist damit einverstanden. Der Priester, einer aus der alten Schule, inzwischen schon das Pur bereitet, legt die geschlossenen, ganz gleichen dünnen Rollen vor sich auf den Tisch. Über jede Rolle spricht er seinen Segensspruch und lässt die Würfel fallen. Bereits 7 Schwarze haben sich gezeigt und 2 weitere folgen. Judas Rolle war noch nicht dabei. Da, beim 10. Wurf, entfallen weiße Steine. Laban, der die Rollen öffnete, Fürsten Namen und den Stamm verlas, hält das Zittern seiner Hände an. Ausgerechnet fehlen Juda, Naphtali und Manasse. Gott sei Dank, es ist Judas Zettel. Doch wirft der Priester über die zwei Letzten auch das Pur. Beide wieder schwarz. Noch einmal über die drei Letzten, verlangt der Jesreeler. Willst du Gott versuchen? Der Priester wirft. Es bleibt dabei. Peretzta hat die weißen Steine. Da ist nichts mehr einzuwenden. Ein Gottesurteil. Der Priester segnet den Gewählten mit dem Segen, den Gott dem Mose und dem Aaron anbefahl. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 4. Mose 6, 24 bis 26. Eine Weihe liegt über der Versammlung, sogar die Störenfriede neigen sich, nur nicht ihren Sinn. Für Weltlinge muss die Welt oft wirken. Und sie kommt. Eine Weile hilft die Gegenwart des Priesters und der Spruch. Erst als Peretzta jetzt die Punkte aufmarschieren lässt, die zur Sprache kommen müssen, treten alle Feindlichen, zum Glück nicht mehr viele, auf. Es ist ein schwerer Dank, den ich meinen Brüdern zollen muss. Dem Höchsten meinen Dank zu opfern, tue ich mit denen, die mir in meinem Amte helfen werden. Diesen sei hier gleich gedankt. Seid gewiss, ich tue alles, was nur möglich ist, jedermann gerecht zu werden. Unser Volk zu einigen, keinen Stamm hervorzuheben, sondern dass es werden möchte, wie zur guten Zeit bei Josua, als das Volk mit Freuden in das Land des Patriarchen kam. Ob es so werden wird? Möge Gott uns helfen. Mein Hauptpunkt ist, den Familien durch Berabba vertrieben, deren Männer hingerichtet wurden, das vom Richter eingeheimste Gut wieder zu ersetzen. Und da will ich hoffen, dass jeder Stamm an seine Armen denkt. Darüber hinaus soll es eine allgemeine Hilfe geben. Es sind Gaben eingegangen, soweit nicht für bestimmte vorgesehen, von den Gebern, nicht von mir. Muss er jene mit den argen Mienen zügeln? Wird das Übrige auf alle aufgeteilt? Freilich kommt nicht viel auf jeden, bis jetzt. Doch wird mancher gern sein Opfer bringen, damit alle Armen zu erretten sind. Ich halte nichts davon, meldet sich der Samariter. Warum sind sie ausgerissen? Berabba konnte sie nicht alle töten. Aber viele, wirft der Priester ein, euch Älteste hat es nicht betroffen, weil er euch brauchte und manche, ein kalter Blick. Staken mit ihm unter einer Decke. Ich nenne keinen Namen. Es genügt, wenn sich jeder selber kennt. Gegen den Obersten der Priesterschaft, in Klammer später hohe Priester, geht man nicht vor. Es würde rebelliert. Trotz vieler Ungebärdigkeit hängt man am Glauben. Einer meint, so ist es nicht gewesen, auch wir Ältesten unterstanden dem Regime, dem manche auszuweichen wussten, greift der Altrat ein. Peretzta fragt nun, ob und wie der erste Punkt Beachtung fände. Gleich grollt der Samariter, wenn du als Fürst des Volkes nichts Wichtigeres vorzubringen hast, so hebe die Versammlung auf. Der Griesgram sekundiert. Es muss jeder seine Haut zu Markte tragen. Wer das Land verlassen hat und arm geworden ist, sollte seine Hände regen. Arbeit gibt's genug. Es erhebt sich einer, der zurückgezogen lebt, seines Amtes aber bestens waltet. Er hatte nie Kontakt gesucht. Er geht zum Tisch der Führenden, allgemein nicht üblich. Jetzt steht er da, wie ein guter Patriarch, und seine Augen leuchten. Mit einer Handbewegung bittet er ums Wort. Laban nickt ihm zu. Du hast das Wort, und jeden rüge ich, der dich unterbricht. Ich habe mich um Streit und Hader nicht gekümmert. Es soll aber keiner glauben, ich hätte nicht Bescheid gewusst. Noch wäre mir des Volkes Weh und Leid nicht nahe gegangen. Ich habe alles Unrecht aufgesammelt, nicht nur das von Berabba, merkt es euch, die ihr nur Gegenreden wisst. Auf diesen Tag habe ich gewartet und bin froh, dass der Herr den Besten wählte, den wir haben. Fürst Peretzta, wer den Hauptpunkt von ihm richtig dargestellt nicht anerkennt, der wird seines Amts enthoben. Halt, wehrt er ab, als einige die Köpfe schnellen lassen. Ich habe viel mehr Macht, als ihr es glaubt. Woher? Fragt mich nicht. Und wieder halt! Nicht der Fürst, nicht der Oberste stehen hinter mir dahingehend, dass sie davon wissen. Nein, ein hoher Gönner hat mir aufgezeigt und ich lernte nach und nach die Ungerechtigkeiten überschauen. Er ließ mir sagen, einer kommt, von Gott gewählt, und diesem sollt ihr dienen. Daraus ist ersichtlich, dass ich Feindlichen zu wehren weiß. Ihr Törichten, was ihr hier zerstören wollt, geht ja gegen das gesamte Volk. Schüttelt eure Köpfe, Ebolo von Jezreel, Satmach von Samaria und ihr, die ihr nicht wissen wollt, um was es geht. Labans Sache wäre es zu fragen, ob der Hauptpunkt angenommen wird. Wer dafür ist, stehe auf! Wir zählen für und wieder Stimmen ab. Zwei Drittel gelten dann für alle. Kaum erwartet, bis auf wenige, stehen alle auf. Das ist ein Sieg aus Gottes Hand. Der Älteste vom Stamme Dan aus Laiz wischt sich über seine Augen. Ich danke jedem, der auf Gottes Seite steht. Oh, wir denken auf der Seite des Erwählten, wagt der Griesgram einzuwerfen. Unerwartet geht der Daner durch die Reihen auf ihn zu und tippt ihn an. Du bist des Amts enthoben. In wenigen Tagen wirst du den Beschluss erhalten. Weiter sagt der Daner nichts und setzt sich still auf seinen Platz. Laban drückt ihm beide Hände. Ich kenne jenen nicht, der dir zur Seite steht. Ist es aber der, von dem ich glaube, dass er mächtig ist, so danke ich von Herzen, dass über dich die Hilfe kam, wie es durch Gottes Pur geschah. Einer grollt. Weshalb nennt er seinen Hohen nicht? Ist's einer aus dem Volk, so trete er hervor. Ist's ein Fremder, so unterstehen wir ihm nicht. Hast recht, sagt der Daner ruhig. Du gerade wirst es nicht verstehen. Er gehört zu unserm Volk und ist zugleich ein Fremder. Ach, denkt Isremia, der ganz große Helfer. Dankbar fügt er seine Hände ineinander. Bitte, wendet sich Perezta an den Priester, die Spenden, die dem ganzen Volk zunutze sind, möchte ich durch deine Hände gehen lassen. Ich weiß, es ist kein Amt des Priesters. Doch könnten wir den strengen Rahmen etwas lösen. Wenn ihr für die Seelen sorgt, so seht ihr auch die Not der Welt. Darf ich etwas sagen? Bittet Isremia. Man gibt ihm gern Gewähr. In Korinth lernte ich das Leben aus dem großen Rahmen kennen. Da war ein berühmter Arzt. Ihr meint noch immer, ein Arzt hätte bloß das Körperliche zu bedenken. Gewiss steht das im Vordergrund. Dafür ist er eben Arzt. Jener fragte seine Kranken nicht zuerst nach ihren körperlichen Leiden. Er forschte nach der Not, nach Kummer, Leid und Sorgen. Und war keiner, der ihm nicht alles anvertraute. Auch mein Vater war bei ihm. So war ihm leicht, dem Leib zu helfen, wo nicht schon der Tod am Krankenbette stand. Demnach könnte wohl ein Priester umgekehrt zum großen Segen werden. Forschen diese nach der Not des Lebens und tun, wie und wo die Hilfe möglich ist, um wie viel leichter können sie den Seelen helfen. Gott gab uns zwei Augen, das Innere und Äußere zu sehen. Er gab uns auch zwei Hände, die sich nach zwei Seiten strecken. Isremia spreizt die Arme aus, dabei leicht des Priesters und des Fürsten Schultern mit berührend. Auch der Herrgott hat zwei Hände, mit denen er zu segnen und zu helfen weiß. Wunderbar gesagt! Spontan umarmt der Priester Isremia, Ich nehme den Posten an. Hoffentlich kommt jetzt kein Widerwort. Es bleibt still. Peretzta dankt. Für diesen Punkt und andere rufe ich in Kürze den gesamten Fürstenrat zusammen. Unser Oberpriester Anakarias, Selemech, Laban, Herias und Kenia aus Lais bitte ich, dabei zu sein, auf dass alle vom Verlauf des Fürstenrates volle Botschaft hören sollen. Auch hier gibt es kein Widerwort. Weil es schon Mittag ist, schiebt man eine Pause ein.